Willkommen beim Gastrocast All in No 4, Geschichten echter Macher. Hier geht's nicht um Ausreden, sondern um All in. Wir sprechen mit Menschen, die geliefert haben, als keiner mehr an sie geglaubt hat. Inspiration, Mut und Macher-Mindset, ungeschönt und direkt aus der Praxis. Also setz dich hin, lehn dich zurück und hör zu, denn jetzt wird geliefert.
So, zur 20. Folge sagen wir heute nicht herzlich willkommen. Wir sagen Halli, Hallo, Hallöle. Ich habe Claudia zu Gast, wie letzten Montag schon angekündigt. Und heute bin ich zu Gast. Also, mein Gast ist Claudia, aber ich bin Gast. Also quasi Gast im eigenen Podcast.
Gast zu Gast.
So, zu Gast zu Gast. Halli, Hallo, Hallöle. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Vielen Dank für diesen wahnsinnig vielen schönen Kommentare und netten Feedbacks auf die letzte Podcast-Folge.
Ja, auch von mir. Total cool.
Claudia, total cool, dass du wieder da bist und dich auf dieses Experiment hier einlässt. Ich bin echt gespannt. Ich quatsche ja gerne viel.
Ja.
Und jetzt kann ich das auch tun, aber du musst jetzt auf die Zeit achten, weil 4 Stunden Podcast geht nicht. Ist zu viel. Oh.
Mal hinkriegen.
Ach, ja. Ohne Probleme. Also ich bin zu Gast, Claudia. Du hast das Wort. Schön, dass du da bist.
Ja, hallihallo. Ja, vielen, vielen Dank fürs Vertrauen erstmal. Hallihallo, Hallöle. Auch an alle da draußen. Ja, auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank für das große Feedback zu der letzten Folge. Und ja, spannend. Wir sprechen nämlich heute über den Macher vom Macher-Mindset.
Oh, danke.
Ja, der Master of the Gastrocast.
Master of Disaster.
Genau, Thorsten. Nochmal für die, die den letzten Podcast nicht gesehen haben, wir kennen uns schon lange. Wir sind seit fast 10 Jahren befreundet und haben in diesen 10 Jahren Höhen und Tiefen veratmet, durchlebt. Wir haben miteinander gelitten, wir haben miteinander gefeiert. Jetzt darf ich hier das Wort heute übernehmen in diesem Gastrocast, in dieser Folge, um ja dich mal vorzustellen, dass du nicht immer nur den Podcast führst, sondern wir sprechen heute mal wirklich über dich.
Oha.
Oha, genau. Nein, keine Angst.
Also es gibt auch keine, entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber das ist ganz wichtig. Wir haben im Vorfeld keine Fragen irgendwie formuliert, wir haben uns nicht überlegt, der Füllmann will jetzt irgendwie was besonders platzieren und dann legen wir die und die Frage drauf, wie das jetzt offensichtlich bei manchen anderen so ist.
Der Füllmann weiß überhaupt nicht, was jetzt passiert, deswegen sitzt er mir auch so leicht angespannt gegenüber. Aber nachdem ich ja eine Expertin für Entspannung und Tiefenatem bin, hol mal tief Luft, atme tief aus, weil jetzt geht's los.
Okay.
Vamos. Also, 10 Jahre gemeinsamer Weg.
Ja.
Als wir dich kennengelernt haben, warst du noch mit Anzug und Krawatte unterwegs, glaube ich, vor 10 Jahren.
Ja.
Ich kann mich erinnern.
Ja, das stimmt.
Ich kann mich erinnern, dass diese Bilder, die mal unlängst im Social Media aufgetaucht sind von deiner Bankerkarriere, dass wir dich so kennengelernt haben. 10 Jahre ist eine lange Zeit, da waren wir noch jung und knackig. Du jung und ich knackig. eine Wandlung, die ich extrem faszinierend finde, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch mit Höhen und Tiefen, die du durchwandert hast, wegzugehen aus dem, ich sag's jetzt mal für mich, ich bin überhaupt gar kein Zahlenmensch, also für mich wäre Bank absoluter Horror. Das ist ja schon auch ein dröges Business. Ne? Also ich finde das so knochentrocken und irgendwie so, boah. Ne? Du kommst aus dieser Bankenkarriere und wenn ich mich recht entsinne, warst du tatsächlich in der leitenden Position in der Großbank.
Yes.
Also richtig hartes Brot. Und bist dann, ja, wie auf diesen Hof gekommen und wie im Prinzip eigentlich über das Café hier in die Gastro?
Also ich habe tatsächlich, also Großbank, genau, ich war in Commerzbankgewächs, habe da meine Ausbildung gemacht und habe es dann knapp 20 Jahre dort ausgehalten. Und in diesen 20 Jahren hat die Bank generell die Bankenlandschaft, aber ich glaube die Großbanken, bestimmt auch die Commerzbank vorneweg, eine Riesentransformation gemacht. jetzt in den letzten 10 Jahren auch, aber in der Zeit, wo ich da war, nicht unbedingt, sage ich mal, freundlich fürs Gemüt der angestellten Menschen. Und da spielt es ja keine Rolle, ob du Führungskraft warst oder ob du halt normaler Mitarbeiter warst. Das war wurscht. Und der Vorteil, den ich damals hatte, dass ich eine relativ steile Karriere hinlegen durfte, also schnell in die Führung kam. Natürlich auch so ein Quatsch wie Assessment Center musste man bestehen. Da war ich wahnsinnig jung und bin da aber ganz unbedarft hin und irgendwie hat es dann ja funktioniert. Durch Verquote damals 80% gewesen und denkst du, mein Gott, gehst du einfach mal hin, ne? Bist du überhaupt nicht vorbereitet, gehst du einfach mal hin und es klappte halt. Völlig verrückte Sachen da und hast du dann so Psychologen da irgendwie gegenüber sitzen, die mit dir Mitarbeitergespräche simulieren, aber in einer psychologischen Art und Weise, weil sie eben dein Stresslevel testen wollen und gucken wollen, wenn du ausflippst. Und das machen die dann aber morgens von 8 Uhr und das letzte Gespräch hatte ich abends um 21 Uhr. Du bist einfach fertig, du hast Hunger, du bist müde, du willst einfach nicht mehr. Ach, Herr Füllmann, wir müssen noch eben ein Gespräch führen, solche Sachen. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Damals habe ich das als äußerst belastend empfunden, aber es ist mittlerweile auch 20 Jahre her. So, und dann habe ich den Vorteil gehabt, ich würde nicht von Glück sprechen, aber ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnte eine Duftmarke abgeben und immer wenn die Bank sich ein Stück weit transformiert hat, bin ich quasi so ein Treppchen nach oben gerutscht. Also alle haben gesagt, als doof ist, als blöd und ist alles kacke und ich habe immer überlegt, okay, wie kannst du es denn für dich zu einem Nutzen machen, weil du kannst es sowieso nicht ändern, du kannst ja nur kündigen. Und das ist ja im Grunde auch so eine Einstellung, die ich ja auch durchgehend behalten habe. Und ja, wie hat sich das denn hinterher verändert? Also ich sag mal so, ich will jetzt nicht auf dem alten Arbeitgeber rumhauen, weil ich glaube auch, wenn ich so im Social Media mitbekomme, dass da eine ganze Menge zwar positive Veränderungen stattgefunden hat. Aber am Ende des Tages war es so, in den letzten Jahren der Bank, also ich war ja im Vertrieb, ich war ja eine Führungskraft im Vertrieb und durfte auch Führungskräfte führen und so. Also man sagt so mittlere Ebene, kann man aber ganz schwer heute irgendwie beschreiben oder vergleichen. Und das ist dann natürlich schon so, wir sind ja nur gemessen worden an Erträgen und im Grunde auch immer nur an Erträgen, die man sofort aus dem Kunden herausquetscht. Das hört sich jetzt ein bisschen schlimm an, aber es war im Grunde auch wirklich, wirklich schlimm. Wir hatten teilweise Controllings mehrfach täglich. Das heißt also, du bist montags morgens oder eigentlich der schlimmste Tag für mich in der Woche war der Sonntag. Weil ich am Sonntag war ich mit meinen Gedanken schon wieder beim Montag und Montag gab es diese ganzen Calls, wie war die letzte Woche und du konntest in 9 von 10 Punkten super dastehen, aber es gab immer einen Punkt, wo du nicht gut warst oder deine Einheiten nicht gut waren und dann hast du auf die Fresse bekommen und dann musstest du dich rechtfertigen und dann musst du Maßnahmenpläne und jeder Mitarbeiter musste Maßnahmenpläne und mit wem sprichst du wie oft und mit wem sprichst du die Woche und welcher Kunde kommt, was hat der, was wirst du mit dem machen? Das waren die Dinge, die man von mir erwartet hat, die ich von meinen Mitarbeitern und Führungskräften hätte einfordern müssen, habe ich tatsächlich nie so wirklich gemacht, weil es einfach unmenschlich war. Also heißt, du hast mit indirektem Druck hast du geführt, immer indirekter Druck und es gab wie ein großes Haifischbecken, es gab immer andere, die deinen Job gerne gemacht hätten und die Commerzbank hat extrem gut bezahlt damals. Also ich habe ein wahnsinnig gutes Gehalt gehabt und das beides zu wissen, da sind ganz viele andere, die machen das, wenn du das nicht mehr machst. Und auf der anderen Seite, du verdienst extrem viel Geld, führte natürlich dazu, dass du diesen Zustand sehr lange erduldest. Weil du willst ja nicht irgendwie weniger Kohle haben und du willst ja auch nicht scheitern. Und dennoch war es dann irgendwann so, ich habe ja auch im Homeoffice gehabt, damals schon, weit vor Corona, also zusätzlich. Ich bin im Jahr 100.000 Kilometer mit dem Auto gefahren, weil wir irgendwelche verrückten Sitzungen hatten, wo wir irgendwo hin mussten und wo dann, ich sag mal, wo du einfach Bullshit-Bingo spielen konntest, war immer derselbe Mist. Ne? Also das heißt, diese Geschwindigkeit, Dinge zu initiieren, war 10-mal so hoch, als du es hättest umsetzen können. Und es war einfach immer nur Druck dahinter, immer nur Druck. So, warum ist das und hier nicht und da nicht? Und im Endeffekt muss der Kunde ja sagen, okay, ich mache jetzt was, ich lege jetzt meine 100.000 Euro an, ich mache jetzt eine Baufinanzierung, ich mache das, ich mache hier. Wenn der Kunde aber sagt, oh, alle 6 Monate habe ich einen neuen Berater, ich mache erstmal gar nichts, weil ich das Gefühl habe, ich werde hier über die Leisten gezogen, ist das ein Gefühl, weil ich total nachvollziehen konnte, weil es gab es nun mal leider oft genug und das führte einfach dann irgendwann dazu, dass ich selber nicht mehr in den Spiegel gucken konnte. Entweder hätte ich mich dazu entscheiden müssen zu sagen, ist mir egal, ich verdiene hier gutes Geld, ich kloppe das einfach durch, wie die Führungskräfte, die ich hatte auch und wie auch im Vorstand, einfach volle Energie daraus und drauf rumhauen. Oder aber du überlegst dir, okay, ist es das, was du wirklich willst? Und aufgrund auch einer gesundheitlichen Problematik ist mir die Entscheidung dann im Prinzip abgenommen worden. Und während ich krank war, ich glaube, ich war in der vierten Woche krank, habe ich dann erfahren, dass es bereits einen Nachfolger gab für meine Position. Und naja, das war dann, sage ich mal, nicht die feine englische Art, führte aber im Endeffekt dazu, dass ich auch ganz schön böse wurde und wir uns dann hinterher, für, wie ich fand, ganz gut geeinigt haben und ich dann in den Sack gehauen habe. Also wir reden immer über Geld.
Ja.
Also die Bank hat ein Problem, also die Bank hat was gemacht, was sie nicht hätte machen dürfen. Da kann ich einfach sagen, nach 4 Wochen, da ist jetzt einer krank. Ich war nie krank, ich war jahrelang nie krank. Und dann hast du wirklich mal ein Problem, du bist einfach drüber, dann sagen die, ja, da kommt jetzt jemand anders, so ein 1,40 Meter großes, durchgeknalltes Wesen, setzen dich dahin, so ein Wadenbeißer, ne, ist mir alles völlig, völlig egal, ich bescheiße jeden Kunden, Hauptsache geht los.
Ja.
Sag nicht, dass es so war, aber theoretisch hätte es so sein können. Und dann bist du einfach in der Situation, wo du sagst so, okay, pass auf, ihr wollt Theater, könnt ihr gerne haben. Und dann hat die Bank gemerkt, also sie hat erst die Muskeln spielen lassen und dann habe ich das genauso gemacht. Natürlich auch mit anwaltlicher Hilfe, einen sehr guten Anwalt aus Frankfurt gehabt, der eigentlich nur die Vorstände berät, einfach übers Netzwerk. Und dann haben die gemerkt, okay, da ist ein Problem. Und was macht die Bank? Die holt da einfach sofort Geld raus und schmeißt so viel Geld aus, Problem, bis es nicht mehr sichtbar ist. Bis der Füllmann gesagt hat, unten links unterschreibe ich bin raus.
Oh, genau, sie machen dann immer die Angebote, die man nicht ablehnen kann.
Und die waren halt gut.
Ja,
damit war
ja.
Ich raus. Damit hatten wir, waren wir natürlich unserem Schritt ein bisschen größer, uns selbst zu verwirklichen. Wir haben diesen alten 280 Jahre alten Hof gekauft, haben den ja ziemlich heftig saniert, haben da 4 Ferienwohnungen reingebaut und meine Frau Corinna, also aka Frau Hansen, und meine Schwiegermutter haben halt dann immer davon geträumt, so ein kleines Café zu machen, einfach aus Spaß. Und das ist immer genau das Ding, wenn wir Dinge aus Spaß machen, dann werden sie verdammt gut. Und dann haben wir eben dieses kleine Café gehabt, drinnen 30 Plätze, draußen glaube ich 60, 70 oder so waren es. Und dann haben wir dieses kleine Café gehabt. Ich habe gesagt, oh, ich habe so Bock auf Kaffee machen, also Barista-Schulung gemacht, habe ich wohl Bock drauf. Ja, und was soll ich sagen? Wir haben es gemacht, weil wir da Bock drauf hatten. Corinna hat alles selber gebacken, jeder Kuchen, jede Torte, alles war irgendwie selber gemacht. Wir haben eine ganz spezielle Stimmung da gehabt, ganze Familie war da eingebunden. Da brauchte ich an anderes Business nicht mehr denken. Ich habe ein bisschen um Unternehmensberatung noch gemacht, einfach weil ich es halt konnte. Aber der Hauptjob war ganz schnell eben Kaffee und halt Ferienhof. Und
ist
so gemacht, bis Corona haben wir Kaffee gemacht.
Ja, ja.
Ja, und da wir Bock auf Gastronomie hatten, also auf Essen haben wir Bock, also Bock auf Kulinarik, auf Kochen.
Ja, auf Genuss halt, ne? Also im weitesten Sinne.
Genau, war für uns immer so, dass wir gesagt haben, es würde ein Restaurant geben. Wenn das mal eine Option wäre, dann wäre es das Haus der Getreuen in Jefa, einfach weil es auch eine wahnsinnig lange Historie hat. Das ist ja auch halt über 200 Jahre hier.
Ja, ja.
Weil es immer auch für eine gute Küche bekannt war. Du fängst also nicht irgendwie bei Minus an, sondern du fängst mehr relativ neutral an. Und dann haben wir halt eben 6 Tage vor Corona den Laden hier aufgemacht.
Genau, ja, also mit der Bank habe ich, als du jetzt erzählt hast, habe ich gerade gemerkt, nicht nur bei mir, dass Anspannung im Feld ist, sondern tatsächlich, also wenn du davon erzählst, macht das noch was mit dir. Nicht offensichtlich, weil du bist durch damit, das ist ja lange her, aber und wir merken schon, dass diese Energetik von Konzept und von nicht wirklich fließen, ja deutlich spürbar ist, auch in der Erzählung. Ja, weil da gibt es ja keinen, also das spielt sich ja alles, diese Art von Business spielt sich alles oberhalb von Ohren ab.
Ne? Ja, und
also wir sind in der Ebene tatsächlich ja immer nur im kognitiven Bereich.
Aber das muss es eigentlich nicht, weil normalerweise ist das Banking ein sehr, sehr vertrauensvolles und ein sehr, ich sag mal, ein Stück weit intimes Verhältnis, was du aufbauen kannst. Also früher, das war auch, als ich noch die Bankausbildung hatte, da habe ich ja Kontakt gehabt zu, logischerweise zu sehr, also damals sehr alten Bankern. Die waren also Mitte 50 und ich war 19, 20, als ich die Ausbildung machte in den 90ern. Und da war es tatsächlich so, da war so ein Bankberater, man hat ja damals auch gesagt, Bankbeamter, die waren ja 20 Jahre, haben die ja Kunden, gerade Geschäftskunden, haben die ja beraten. Die wussten alles, die wussten über Family und alles. Und die haben nach bestem Wissen und Gewissen gesagt, mach das oder mach das, aber mach das nicht. Und das hat sich ja irgendwann gewandelt, weil man merkte, man will ja Geld verdienen. Man ist ja ein Börsenkonzern, man will ja Geld verdienen. Also müssen wir einfach, das hieß dann immer so schön, wir müssen einen Nutzen schaffen, den der Kunde aber noch nicht kennt. Also mit anderen Worten, ich erzähle ihm, sonst irgendwas musst du machen. Und das wurde immer schneller, als man merkte, das klappt. Dann wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es wurde immer nur inszeniert. Und das ist im Prinzip Geschäft, das tut weh und das macht dich krank. Also der Kunde findet das doof, du findest das doof.
Ja.
Du kriegst Druck ohne Ende, wenn du dich jeden Tag zweimal rechtfertigen musst, was irgendwie mit deinen Zahlen ist. Und du denkst so, ja, ich kann es aber ja nicht selber ändern. Also ich brauche ja Kunden dafür. Die müssen erstmal da sein. Da müssen die kommen, da müssen die mit mir reden wollen. Da müssen die auch noch Ja sagen. Und da muss auch noch Sinn machen.
Ja.
Ist halt nicht. Und das war früher ein äußerst anständiges und sehr, sehr angenehmes Geschäft. Da konnte man sich die Hand geben, hat gesagt, pass auf, du willst jetzt hier die Maschine kaufen für dein Business, die kostet 100.000 Mark. Dann gab man sich die Hand drauf, Kondition gemacht, fertig, alles gut. Ja. Und das hat sich halt komplett gewandelt. Deswegen, ich würde persönlich heute niemand mehr raten, da irgendwie in die Bank zu gehen. Ne?
Ganz ehrlich, ich würde als Bankkundin auch niemanden mehr raten, sich von der Bank beraten zu lassen. Wir haben in unserer Gesellschaft leider keine andere Möglichkeit. Aber ich kenne halt diese Entwicklung als Solopreneurin auch. Ich bin ja schon seit ewigen Zeiten auch selbstständig oder teilselbstständig unterwegs und als Frau tatsächlich mein ganzes Leben lang schon eigenständig. Ja, also ich war nie in der Situation, durch Ehemänner oder Partner irgendwo in der Situation zu sein, dass ich nicht selber mein Konto hatte. Und ich habe diese Entwicklung jetzt gerade erst vorletztes Jahr am eigenen Leib erfahren dürfen, weil nämlich Umstrukturierung in einem Finanzinstitut dafür gesorgt hat, dass man mir jemanden vor die Nase gesetzt hat, der nicht wirklich gut zu sprechen war auf Solopreneurinnen. Ja, und da Übergriffigkeiten stattgefunden haben. Und tatsächlich, ich habe das damals gesagt, der hat versucht, mir meine tote Oma zu verkaufen.
Ja.
Ja, und das macht keinen Spaß.
Nee, du hast dann auch so Erpressungsdinger, ne? So von wegen, ja, wir machen das gerne, aber nur unter der Voraussetzung, du musst jetzt eine Risikolebensversicherung über 500.000 abschließen, du musst das abschließen, ja, das und das. Und wenn du das machst, dann machen wir es. Und wenn du dann, das ist ja nicht legal oder beziehungsweise, also ist nicht so einfach machbar. Und wenn du dann sagst, ja, nee, das will ich aber nicht, ja, ist ja gar nicht schlimm, dann müssen sie ja nicht. Dann kriegen sie aber auch nicht ihr Startkapital, was sie brauchen, ne?
Du hast eben was angesprochen, was mich auf der einen Seite, was mir klar war, was passiert, weil du den Werdegang in der Bank beschrieben hast. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass du das sagst, du bist dann krank geworden.
Ja.
Und du warst in der vierten Woche krank, das heißt, da ist richtig was passiert.
Ja, also Also heute sagt man dazu halt eben Burnout. Ich habe das tatsächlich gar nicht so richtig wahrgenommen. Also die ersten Anzeichen konnte man im Prinzip schon, weiß ich nicht, weit über ein Jahr vorher, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber es muss weit über ein Jahr vorher gewesen sein, haben eine betriebsärztliche Untersuchung gehabt. Und da ging es um Augen, also Augenkontrolle, weil du Bildschirm und so weiter, ne? Das heißt, der Arbeitgeber, seine Fürsorgepflicht, bla bla bla. So, und dann guckte mich diese Betriebsärztin an und fragte mich, ob sie mir mal Blutdruck messen könnte. Weil ich denke, ey, ich bin ja wegen der Augen hier, aber bitte. Da misst sie mir einen Blutdruck und sagt so, haben Sie Probleme mit dem Blutdruck? Ich sage, nee, gar nicht, der ist immer viel zu niedrig. Dann sagt sie, naja, 180 zu irgendwas ist jetzt aber nicht niedrig. Jetzt muss man ja dazu sagen, damals, ich bin laufen gegangen, regelmäßig, kein Übergewicht, kein Alkohol oder damals kaum Alkohol, heute ja gar nicht, nicht geraucht. Also insofern nicht unbedingt so ein Risikofeld, Thema Blutdruck, habe ich überhaupt nicht ernst genommen gesagt, ja komm, ja, ich bisschen Stress gerade, lass mir einfach in Ruhe. Und so ging das dann irgendwann nochmal, da bin ich dann zum Hausarzt gegangen, weil irgendwas, keine Ahnung, weiß ich nicht, ein Schnupfen, keiner weiß, also Lappalie. Und dann guckt der Hausarzt mich an und sagte, kann ich Ihnen mal Ihren Blutdruck messen? Ja, okay. Wieder so ein hohen Blutdruck. Dann sagt er, das haben Sie ja sonst. Ich sage, ja, hab keine Ahnung. Haben Sie Stress? Ja, normal, alles gut.
Normal.
Es ging halt, es war immer mal wieder. Und ich bin damals zu einer, wie heißen die Ärzte, die hier Nadel stechen? Akupunktur.
Genau.
So, hier in Jever. Und weil ich extrem angespannt war, überall Muskelschmerzen gehabt hatte und so. Und die sagte dann nur irgendwann zu mir, sagt sie, Herr Füllmann, bei Ihnen ist nicht 5:05, bei Ihnen ist 12:01. Sie sind so angespannt, das geht nicht mehr lange gut. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden irgendwie. Und irgendwann war es dann also tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, muss irgendwas machen. Und bin dann zu meinem Hausarzt gegangen und habe ihm gesagt, so, okay, ich verstehe, hier ist irgendwas, ich verstehe aber nicht was. Aber ich brauche jetzt, also ich bin da hingegangen, weil ich brauchte ein Medikament, was er mir geben sollte, was offensichtlich mein System ein bisschen runterfährt und dann ist alles wieder gut. Weil ich hatte ja überall Schmerzen. Mir tat ja alles weh, aber ich war ja noch arbeitsfähig. Ich habe ja
Wunderpille.
So genau, ich brauchte so eine Wunderpille. Irgendwas, was mich einfach runterfährt.
Ja.
Und dann hat der Arzt aber zu mir gesagt, nee, machen wir nicht, aber ich schreibe sie jetzt erstmal 3 Wochen krank. Ich sage, was? 3 Wochen krank? Gib mir irgendwas. Ja, ich schreibe die 3 Wochen krank. Ja, okay. Und das war natürlich die Hölle für mich in dem Moment. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann sollte ich wiederkommen. Dann bin ich wieder hingegangen zu ihm. Und dann hat er gesagt, so, hier ist eine Überweisung zum Psychotherapeuten. Ich sage, ich bin noch nicht in der Birne krank. Das habe ich auch nicht gesagt. Aber ich will das wieder hängen. Weil nur dann wird's besser.
Ja.
Oh, da wollte ich ja nicht hin. Ne? Ich denke, ey, was soll denn da? Auf Gottes Willen. Und da war ja zeitgleich schon das Ding, dass eben mein sogenannter Nachfolger schon da war. Das hat mich ein bisschen dann auch aus der Bahn geschmissen. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, worum es ging. Habe dann, komischerweise, ich habe dann so gedacht, naja, Termin beim Psychotherapeuten, das brauchst du ja, das dauert ja ewig. Ja, eine Woche später hatte ich den.
Ja, ja.
Eine Woche später hatte ich den. Dann bin ich da regelmäßig hingegangen. Ich glaube, anfangs sogar 2-mal die Woche und hinterher 1-mal die Woche über viele, viele Monate. Und ich habe dann irgendwann nach einem Monat verstanden, worum es geht. Hab wirklich dann mal reflektiert. Mhm. Und habe dann auch gemerkt, dass dann irgendwie, da fällt dann irgendwie ganz viel ab. Mhm. Auf der anderen Seite baute sich natürlich immer mehr wieder auf, weil das Verhältnis zur Bank wurde natürlich immer kritischer.
Ja, ja.
Und dann irgendwann war es dann tatsächlich so, dass ich sagte, ah, okay, alles klar, weil ich war ja eben in diesem Hamsterrad. Ich konnte ja nicht nix machen. Ich musste mich sonntags an den Rechner setzen. Ich musste tun und machen noch.
Ja, ja.
Ja, also deswegen rein organisch war ich topfit. Da gab's nichts.
Das ist ja genau das Thema. Wir haben körperliche Symptome auf der einen Seite, wie Muskelschmerzen und hohen Blutdruck. Und auf der anderen Seite, wenn die Organe untersucht werden, läuft das alles noch gut. Das ist ja tatsächlich dann der Worst Case, wenn das System so überfordert ist, dass es dann zum Schluss den Dienst quittiert im organischen Bereich. Gott sei Dank noch nicht bei dir. Ich kenne das tatsächlich aus meinem Wirken von vielen Menschen, die wirklich nicht verstehen, was mit ihnen passiert, wenn sie in diesen Burnout laufen. Ja, weil du den Aufbau dieser Anspannungen, dieses Stresslevels, in dem du dich befindest, also das Hamsterrad beginnt ja langsam sich zu drehen.
Schleichend.
Das ist ein schleichender Prozess. Und das, was du dann spürst, ist ja, ja, nur du hast ja selber gesagt, ne, ich habe gerade ein bisschen Stress, aber normal. Ne? Stress ist nicht normal. Definitiv nicht. Ja.
Also ich weiß heute, dass es einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen Stress, den man negativ für sich bewertet und auch spürt, also auf der körperlichen Ebene spürt, und einfach viel zu tun, was aber du nicht als körperlichen Stress wahrnimmst. Weil wenn jetzt ganz viele draußen sagen, naja, okay, ich arbeite auch 40 Stunden jede Woche, ich habe jetzt auch bald einen Burnout, das ist Bullshit. Das ist maximaler Bullshit. Wenn ich hier 70 Stunden in der Hauptsaison arbeite oder 65 Stunden, würde ich 0,0 sagen, dass ich irgendwie gerade vorm Burnout stehe. Wenn du aber in der Bank, also bei dem Beispiel, weil darüber kann ich reden, wenn du aber jetzt in der Bank bist und du meinst, machst meinetwegen 30 Stunden die Woche, zum Beispiel, oder auch eine Teilzeitkraft. Wir haben da viele Muttis gehabt. Die sind mit Burnout ausgefallen über Jahre und die haben 20 Stunden gearbeitet. Und dann gab es dann so Schlauschnacker, die haben gesagt, wie kann man denn mit 20 Stunden Wochenarbeitszeit Burnout kriegen?
Naja, aber das hatten wir im letzten Gespräch.
Das ist der Druck und der Umgang mit der Sache. Das muss man halt eben verstehen. Ich habe keinen Burnout bekommen, weil ich zu Hause den Laptop aufgemacht habe und mir dachte, okay, ich gucke nochmal und ich bereite eine Sitzung vor für den nächsten Tag. Deshalb habe ich das nicht bekommen. Ich habe das bekommen, weil ich unter ständigem Druck war, leisten zu müssen, aber nicht selber beeinflussen zu können, was hinterher dabei rauskommt. Wenn du 20 Menschen führst oder indirekt 30 Menschen führst und die müssen alle eine Leistung bringen und die haben alle jeweils ein paar hundert Kunden, dann brauchen die paar hundert Kunden, damit sie diese Leistung bringen können. Das hat ja nichts damit zu tun, dass sie nicht wollen, sondern manchmal ist es einfach so, dass sie nicht können, weil die Kunden nicht wollen, weil die Kunden sagen, ich habe jetzt keinen Bock, schon die 20. Anlage zu machen. Oder mir irgendwas aufschwatzen zu lassen. Ich lasse meine 30.000 Euro lieber am Konto liegen. Ich will die nicht anlegen, weil ich in 6 Monaten die brauche, weil ich mir ein Haus kaufe oder so. Keine Ahnung. Und diesen Druck dann eben zu haben, weil du das nicht beeinflussen kannst und dafür, ich sag mal, neudeutsch gedisst zu werden und ständig dir darüber Gedanken machen zu müssen, ob du deinen Job los wirst, das macht dich auf Dauer krank. Und das passiert.
Genau, und das ist nämlich genau das, wo wir im vorherigen Podcast ja drüber gesprochen haben, über diese Art von Stress und wie das zusammenhängt mit eben halt dieser Überforderung, weil 20 Stunden oder 70 Stunden ist nicht das Maß für ich bin im Burnout oder ich habe Stress.
Genau.
Es ist die Art und Weise, wie wir es tun. Ja, und wenn du tatsächlich in einer solchen Mühle bist, dann sitzt du zwischen den Mühlsteinen. Ja, und das ist nicht gesund. Ja. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft tatsächlich auf die Spitze getrieben wird und wo wir, speziell jetzt wir beide und einige Menschen um uns herum ja auch, tatsächlich gerade dafür stehen, dass es anders werden muss und wir für uns entschieden haben, dass es anders werden darf. Ja.
Also ich glaube, jeder Mensch ist in der Lage, solche Situationen temporär gut zu meistern und sehr professionell zu erledigen. Als wir die Krise hatten, das war natürlich auch so eine Hardcore-Drucksituation, die nicht mit der damaligen Situation der Bank zu vergleichen war. Ich hätte ja woanders hingehen können. Also es wäre ja nie irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Ich hätte ja woanders anfangen können. Okay, hätte ich 1.000, 2.000 Euro brutto weniger gehabt. Okay, aber also das ist alles nur Luxus. Also das hätte ja ohne Probleme funktioniert. Aber als wir in der Krise waren, war es halt so, dass wir halt nicht wussten, verlieren wir den Hof, dass wir nicht wussten, wie geht's denn irgendwie weiter, was passiert innerfamiliär, das ist ja nur Druck, das ist nur Stress und der geht ja nicht weg, der ist ja die Samstag, Sonntags nicht da. Ne, der nee, ist nur Sonntag,
Tag und Nacht.
Der ist nur Sonntags nicht da, weil du weißt, Sonntags kommt keine Post, es kann nichts Schlimmes gerade eintreffen, aber das war
Weil der Boomerang holt dich am Montag morgen ja wieder ein.
So, ne, also so, das kam ja dann trotzdem. Und diese Phase ging ja auch relativ lange. Und als es da ruhiger wurde, als wir merkten, wir haben die Krise überwunden, oder was heißt überwunden, wir sind auf dem Weg, dass wir so ein bisschen das Gefühl hatten, ja, du kannst das schaffen. Also du verdienst wieder Geld.
Alles wird wieder stabil.
Du hast ein gutes Verhältnis zur Bank wieder, dass die dir nicht irgendwie komisch kommen, dass die dir trauen. Das war ja das Erste, was wir ja geschafft haben. Und als dieser Moment eintraf, da habe ich körperliche Symptome wieder bekommen, die ich aber nicht greifen konnte. Mhm. Ne, das fühlte sich so an wie ich hatte immer ich habe immer gesagt, so der Tiger, der ist irgendwie hinter dir her. Du hast so eine innere Unruhe.
Ja.
Wahnsinn. Also du sitzt irgendwo entspannt beim Essen, im Urlaub, keine Ahnung, und auf einmal kriegst du so einen Adrenalinstoß, als wenn du fliehen müsstest.
Ja, genau.
Du wirst wahnsinnig. Du kannst teilweise nicht schlafen, weil
das treibt dich so an, ne? Das ist so dieser innere.
So, ja. Habe ich auch mit dem Arzt, habe ich gesagt, so das und sage, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist nichts. Mhm. So, und das ging lange. Das ging wirklich lange. Das habe ich bestimmt ein Jahr gehabt. Mhm. Immer wieder, es wurde immer weniger hinterher. Also diese Anfälle, nenne ich jetzt mal, wurden dann immer weniger. Aber ich habe auch jahrelang mit Panikattacken im Auto, also auf der Autobahn oder auf Schnellstraßen zu tun gehabt. Ne? Also auch darüber muss man auch reden. Also es gibt immer so Ventile, die der Körper sich dann geschaffen hat einfach. Ne?
Ja, in den Zeiten hatten wir ja dann auch Kontakt bezüglich meiner Techniken und meiner Behandlungsmethoden, dir einfach da auch eine gute Entspannung zu geben und was an die Hand zu geben, wie du das selber auch regulieren kannst.
Ja.
Es gibt diese Möglichkeiten der Selbstregulation und wir haben im letzten Gespräch ja schon angedeutet, dass wir tatsächlich auch als Menschen es wirklich verlernt haben, auch dieses unglaubliche Werkzeug unserer eigenen Atmung zu nutzen, was ja auch sehr, sehr viel hilft. Heute sagst du, du führst aus der Intuition heraus dein Unternehmen. Auch du bist ja vielfältig aufgestellt. Du hast tatsächlich diesen finanziellen Background aus der Bank. Du hast gerade erwähnt, du hast Unternehmensberatung gemacht. Du hast diese Barista-Ausbildung gemacht. Du hast mit im Café gearbeitet. Ihr träumtet davon, irgendwann einmal Gastro zu haben. Jetzt sitzen wir hier gerade im Podcastraum tatsächlich über dem Haus der Getreuen in Eva. Auch das ist in Erfüllung gegangen. Wir sitzen hier im Podcast, was auch etwas ist, was du ja für dich einfach auch dir gewünscht hast, das tun zu wollen, einfach gute Gespräche zu führen und nach draußen auch eine gewisse Message abzugeben. Du hast mir im Vorfeld irgendwann bedingt durch unsere freundschaftliche Verbindung mal irgendwann erzählt, du, ich habe da echt was Tolles. Ich möchte ganz gerne noch was auf den Weg bringen. Und zwar tatsächlich ein bisschen ähnlich zu dem, was ich mache, nur mit anderen Ansätzen. Du wirst dich um die Männer kümmern.
Ja. Yeah.
Aber nicht um die, ich sag jetzt mal, normale Männer im Sinne von um alle Männer, sondern tatsächlich, so viel durfte ich schon spicken. Es geht um Leader, es geht um Businessmänner, die führen. Und wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, auch über diese Energetik, die da mitspielt. Ja, das patriarchale Feld ist ein sehr hartes, konzeptgeführtes Feld. Wir sehen das draußen in der Gesellschaft, ja, dieses Säbelrasseln und Zähne zeigen, ja, und immer nur die Muckis spielen lassen, den anderen einzuschüchtern. Das ist nicht das, wofür du stehst.
Richtig.
Und du hast ja tatsächlich durch diese Krise, auf die wir gar nicht weiter eingehen wollen, aber und dein Team hier im Haus der Getreuen hat dich als Führungspersönlichkeit kennenlernen dürfen. Und das finde ich einfach grandios auf Augenhöhe. Ja, es geht nicht ums Führen im Sinne von ich sage an und du hast zu tun, sondern es geht darum, tatsächlich die Menschen abzuholen, auch in ihrer Wahrnehmung und ihnen so viel Vertrauen entgegenzubringen, dass jeder an seinem Posten maximal Spaß hat, Freude an dem, was er tut, Verantwortung trägt für das, was er tut und dadurch auch ja tatsächlich im Fluss ist, so wie ich das immer so schön sage. Ja, also deine Leute unten im Haus der Getreuen, inklusive deiner Familie auch. Ja, ihr seid ja komplett alle eingebunden hier, was ich extrem faszinierend finde, weil alle geben tatsächlich ihr Bestes im Sinne von, sie zehren sich nicht aus, sondern die haben echt Bock da drauf. Ja, bis hin zu deiner Schwiegermama, die ja tatsächlich jetzt bald 70 wird, die jetzt gerade wieder aufblüht, weil sie hier was tut, was extrem Spaß bringt für sie. Und wir dürfen sie dabei ja auch erleben. Die hat so Bock, ja. Und dein Junior auch mit gerade 18 geworden, der sich hier so voll einbringt. Diese Art von Leadership, ich sag das jetzt mal so, ist etwas, was ich extrem feiere, weil ich komme dann mit einem Zitat. Ich finde immer, dass der König oder der Herrscher oder der Häuptling es nicht nötig hat, zu unterdrücken und die Macht spielen zu lassen, sondern tatsächlich du behütest. Du behütest dein Team, damit die maximal in ihrem Fluss ihre Aufgaben tun können. Und das ist eine ganz, ganz andere Form von Führungsqualität, die dazu geführt hat, dass ihr als Stammteam wirklich durch diese Krise gegangen seid. Und ich das ja miterleben durfte als befreundete Person. Wie bist du drauf gekommen, das so zu machen? Was ist eigene Erfahrung oder wer hat dich auf die Idee gebracht?
Also das ist erstmal vorweggeschickt noch. Ich habe ja ein Buch geschrieben letztes Jahr. Wie du weißt, du durftest es ja illustrieren.
Ja, genau.
Und ganz viel Sätzen, habe ich auch ganz viel gelernt. Ich habe alles schon wieder vergessen. Also ich habe ja ein Buch geschrieben und mit diesem Buch natürlich, glaube ich, einen Großteil dieser Krise verarbeitet. Was ich aber auch gemerkt habe, ist einfach, dass da wie soll man das sagen, ohne dass das jetzt so angeberisch wirkt, da sind aber eine ganze Menge Skills drin, wovon andere Menschen profitieren können. Ja. Und gerade, sag ich mal, wir haben ja immer damit zu kämpfen gehabt, dass Menschen um uns herum gesagt haben, dass wir aufgeben sollen, weil wir schaffen es sowieso nicht. Und wie viele Menschen da draußen, die in schwierigen Situationen sind jetzt gerade, werden sich anhören dürfen, hör auf, lohnt sich sowieso nicht, schaffst du eh nicht. Und wenn du es schaffst, diese Menschen davon zu überzeugen, zu kämpfen, weiterzumachen, und sie es dann auch machen und erfolgreich sind und nur einer auf dieser Welt dieses Buch gelesen hat vorher, dann hat sich dieses Buch schon gelohnt.
Ja.
Weil ich will die Dinge zurückgeben. Es geht mir nicht um die 24 Euro, die das Buch kostet. Das ist mir völlig wurscht. Darum geht es einfach, die Dinge zurückzugeben. Und dann habe ich festgestellt, okay, Buch ist ganz nett, ist ganz schön, aber Face-to-Face, da ist viel mehr möglich. Und habe reflektiert, sehr, sehr viel reflektiert, immer und immer und immer wieder. Weil die Situation, die wir hier haben, also die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ja, ich bin hier oberste Mann irgendwie an Bord, Kapitän, Präsident, Pharao, keine Ahnung.
Alles
das ist
Pharao.
So, das ist erstmal Fakt. Aber wahre Führung ist ja die, wenn du deinen Führungsstatus nicht auf ein Podest stellst. Also wenn ich mich hingehe und ich sehe leider extrem viele Menschen da draußen, auch im Netzwerk, wo ich denke, okay, ihr seid erfolgreich, weil die Branche erfolgreich ist, aber ihr seid nicht erfolgreich, weil ihr richtige Leader seid. Ein richtiger Leader stellt seine Führungsposition nicht auf das Tablett da oben. Alle rennen dann drumherum und sagen, oh ja, das ist die Führungskraft. Und dann kommt er mal um die Ecke, macht die Tür auf, scheißt jemanden an oder gibt irgendwelche Befehle, geht wieder raus und sagt, müsst ihr umsetzen.
Ja.
Dann habe ich eine Ideologie geschaffen, wo ich im Grunde genommen Söldner habe. Das heißt, die Menschen setzen das um, was sie umsetzen müssen. Und dafür bekommen die Geld. Es ist okay, wenn man Söldner hat, wenn man darüber redet. Ist
ja
okay, das sind so Zeitarbeiter, sag ich mal. Ist okay, passt zu uns nicht, wollen wir auch nicht haben. Was wir hier haben, und da schließt sich dieser Kreis auch, wir haben hier exakt dieselbe Situation, also ich mit meinem Team oder mein Team mit mir, wir haben ein extrem freundschaftliches Verhältnis, ein familiäres Verhältnis schon miteinander.
Ja.
Das habe ich in jeder Einheit, wo ich in der Bank Führungskraft war, genauso gehabt. In jeder Einheit. Ich bin in Einheiten gekommen, wo man mir vorher sagte, oh Herr Führmann, da haben Sie, das ist ganz schwierig, das ist ganz schwierig. Der kann nicht mit dem und die hier und bla, alles, es ist ganz, ganz schlimm. Und das war auch so, als ich das dann übernommen habe, egal wo, ich will jetzt nicht sagen, wo es war, das wäre jetzt unfair, aber egal wo ich dann war, es waren Situationen, die waren einfach annähernd aussichtslos. Und manchmal hat es ein halbes Jahr gedauert, manchmal hat es 9 Monate gedauert, manchmal ging das auch deutlich schneller. Und wir haben immer dasselbe Gerüst gebaut, wie wir es hier haben. Und ich bin oft gefragt worden, ein Beispiel, wir hatten ja hier auch Dresdner Bank und Commerzbank, große Einheiten, und daraus mussten wir eine machen. Und jetzt waren erstmal in beiden Einheiten die unterschiedlichen Teams schon konträr, also die da oben, die da unten, so dieses Klassische. Und die beiden, Dresdner Bank und Commerzbank, mochten sich historisch gesehen sowieso nicht. Und jetzt muss man eins daraus machen. Grotte, es war einfach furchtbar. Und es wurde immer gemessen, Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit, als diese Fusion oder Integration los war. Und die beiden Werte waren einfach nur grottenschlecht. Kunden verloren, und es war einfach furchtbar. Und das war das erste Mal, das war 2010, das war das erste Mal, dass ich mir der Aufgabe nicht gewachsen war und dachte so, das schaffst du nicht, das wirst du nicht. Und da hat mein damaliger Chef gesagt, ich sehe das bei Ihnen, dass Sie das können. Und ich habe gesagt, warum? Fakten brauchte ich. Da gibt es keine Fakten. Ich sehe, dass Sie das können, das wird gut, weitermachen. Und ich habe wirklich gedacht, das wird nichts. Oh, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann funktionierte es. Es wurde neutral im Durchschnitt zu den anderen. Und irgendwann hatten wir bundesweit die beste Kundenzufriedenheit und die beste Mitarbeiterzufriedenheit. Beides zahlt aufeinander ein. Haben die Hohen Herren nie verstanden, dass es so ist. Egal. Da bin ich eingeladen worden zu einer Runde. Da war einer unserer Vorstände dabei. Und da bin ich gefragt worden, was genau haben Sie denn gemacht? Weil so also das war so wie Phönix aus der Asche. Also wie das Buch. Was haben Sie denn genau gemacht? Und du stehst da vor so einem Plenum und denkst so, ja, weiß ich auch nicht.
Deine Aufgabe erfüllt.
Ja, und ich habe da nur gesagt, das kann ich so nicht sagen. Wir haben es einfach versucht, auf der menschlichen Ebene zu machen. Ja, ganz konkret, was haben Sie gemacht? Und es gibt nichts Konkretes, es gibt keine harten Fakten. Und ich bin da rumgeeiert, habe mir hinterher richtig einen eingefangen, weil die natürlich dachten, ich würde Informationen zurückhalten, weil ich ja besser dastehen will als die anderen.
Ja, ja, die haben ein Konzept erwartet.
Genau, und ich habe aber auch da nie verstanden, warum das so ist. Heute ist es eine völlig simple Sache, weil es nie darum geht, was du konkret tust, sondern es geht immer nur darum, welche Person du bist, wenn du etwas tust.
Ja.
Wenn der Koch sagt, er macht die oder will die beste Tomatensoße machen. Wenn Mucka sagt, ich will die beste Tomatensoße machen und ich mache 6, 7, 8 Versuche, bis die so ist, wie sie ist, dann geht's nicht darum, was er konkret macht, sondern welche Person bin ich? Welche innere Führung habe ich? Welche innere Haltung habe ich? Darum geht es, welche Person bin ich, wenn ich gerade etwas tue?
Mhm.
Und das musst du verstehen und das müssen die Menschen da draußen verstehen, wenn sie wollen. Wenn nicht, ist auch wurscht. Gibt genug, die sagen, der Führmann, der hat's ja nicht. Ich mache das so wie immer, ich führe mir meine Zahlen. Können die alle machen, ist ja alles gut. Am Ende des Tages geht's nicht darum, bin ich besonders erfolgreich? Zahle ich besonders viel Geld? Bezahle ich besonders wenig Geld? Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, mit welcher Haltung bin ich hier? Wie zufrieden bin ich hier? Wie glücklich bin ich hier? Und welches Karma schaffe ich denn? Ich bin ja hier in der Lage, ich könnte den Laden innerhalb von 12 Monaten so auslutschen, da bräuchte ich nicht mehr arbeiten.
Mhm.
Aber welches Karma schaffe ich denn dann?
Ja.
Gegenüber den Gästen, gegenüber all den Menschen, die ich hier irgendwie miteinander habe. Und das ist doch das. Also es geht nicht darum, auf ein Podest gestellt zu werden. Ich bin die Führungskraft, ich bin der Geschäftsführer, ich bin keine Ahnung. Das ist, das ist völlig wurscht. Da geht es gar nicht drum, sondern es geht einfach darum, wie gehen wir miteinander um? Und das, damit sich dieser Kreis schließt, ist mir bewusst geworden, im Prinzip so, man spricht ja immer so von Channeln. Um die Rauhnächte oder um den Jahreswechsel setze ich mich sehr, sehr intensiv damit auseinander, was ich im nächsten Jahr machen will. Ich bin auch derjenige, der sich wirklich am 1. Januar morgens hinsetzt und aufschreibt in ein schönes, ledergebundenes Notizblock mit einem Mont Blanc-Stift, den ich mal irgendwann geschenkt bekommen habe von einer sehr zufriedenen Kundin, noch zu Bankzeiten. Und dann schreibe ich mir die Dinge auf, was ich mir für mich selber vornehme. Und ich channel, so heißt es ja neudeutsch, im Prinzip Dinge, wo ich sage, wenn das eintrifft, wenn ich das umsetze in dem Jahr, dann kann ich im nächsten Jahr um diese Zeit sagen, das Jahr war richtig gut. Und da geht es nicht um, ja, ich will 100.000 Euro da haben, ich will 1 Million mit Krypto machen, da geht es gar nicht drum. Da stehen keine Zahlen drin.
Mhm.
Und für mich ist immer so, dass ich für mich selber sage, ich will immer sehr viel lernen. Also ich möchte mich in jedem Jahr weiterbilden. Das ist egal, ob ich sage, ich möchte besonders gut Englisch sprechen oder ich möchte mich kulinarisch weiterbilden, das ist egal. Aber ich will einfach für mich selber etwas tun. Ich will keine Zeit verschwenden und ich will Dinge weitergeben. Ich will Gutes tun. Und ich glaube, ich kann durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben hier in den letzten Jahren, also einfach, welchen Stand haben wir jetzt und wo kommen wir her, bin ich in der Lage, wirklich echten Mehrwert zu liefern und Menschen wirklich zu helfen, dass, ich sag mal, diesen äußerst zufriedenstellenden Zustand, nennen wir es mal so, den eben auch zu erreichen. Und ich habe gestern Abend zufälligerweise noch zu deinem Mann, als wir gestern mal unter 4 Augen vor unserem Hof gesessen haben und ein bisschen sinniert haben, da habe ich zu ihm gesagt, ich bin so arrogant, dass ich davon überzeugt bin, du könntest mich jetzt irgendwo hinsetzen, in ein Handwerksunternehmen, wo ich keine Ahnung habe, irgendwo zum Stahlbauer, zum egal was, ich würde dir immer dieselbe Situation im Team, also Thema Erfolg, Thema Zufriedenheit, ich würde dir dieselbe Situation kreieren. Ich würde egal wo dir dieselbe Situation kreieren. Ich kann dir nicht sagen, ob das in einer Woche oder in einem Jahr passiert.
Ja, ja.
Es würde immer und immer und immer und immer wieder funktionieren, weil es seit 25 Jahren funktioniert.
Und weil das wahrscheinlich auch schon durch all deine Leben funktioniert hat.
Immer.
Ja?
Das ist in der Ausbildung angefangen.
Ja, ja. Na, das hat nicht nur in der Ausbildung angefangen. Ne? Ich meine, wir beide, dass du ja auch sehr in der ägyptischen Mythologie und Geschichte zu Hause bist. Ja. Und wir beide wissen auch durch unsere lange Freundschaft, dass wir beide fester Überzeugung sind, dass wir nicht das erste Mal hier sind.
Ja? Nein, und wir werden uns irgendwann rechtfertigen müssen.
Genau, genau. Erstens haben wir uns schon ein paar Mal gerechtfertigt und mit dieser Aufgabe sind wir weiter geschickt worden. Du hast jetzt eben gesagt, du möchtest das an Menschen weitergeben. Das stimmt ja nicht so ganz.
Nein,
genau. Du hast dich jetzt tatsächlich ja berufen gefühlt und deine Aufgabe angenommen, genau das, was du gerade gesagt hast, diese vielleicht nach draußen scheinbare Arroganz zu vertreten, dass du das kannst, egal in welcher Business-Kategorie. Du hast dir die Aufgabe jetzt gewählt, Männer zu begleiten.
Ja.
Natürlich aus gutem Grund. Natürlich.
Es gibt einfach einen riesengroßen energetischen Unterschied zwischen Männer und Frauen. Wir haben das ja, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge gehabt, wo ich dich gefragt habe, ob sich Dinge leicht anfühlen müssen. Und wo ich einfach sage, wenn sich das in der Krise alles hätte leicht angefühlt, wären wir heute nicht hier. Trotzdem weiß ich, dass man die beiden Dinge gut miteinander verbinden darf. Aber es gibt einfach elementare Unterschiede, wie Männer und Frauen ticken. Und warum soll ich jetzt versuchen, mit meinen Erfahrungen als Mann und nicht als Genderfluid oder sonst irgendwas, sondern wirklich als Mann, also ich bin da tatsächlich recht simpel gestrickt, wieso soll ich jetzt versuchen, den Kreis ganz groß zu machen und zu sagen, okay, ich kann, es gibt ja auch ganz viel erfolgreiche weibliche Führungskräfte, aber da wäre ich, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner, höchstens für die, die so sein wollen wie Mann, die also die männliche Energie benötigen. Ich weiß noch nicht, ob das so richtig gut ankommt. Ich glaube eher nicht, weil du bist vielleicht nicht authentisch. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mag ja Ausnahmen geben, darüber möchte ich auch gar nicht sprechen. Aber das Ding ist einfach, es hat ja immer was mit der inneren Führung zu tun. Also ich werde zum Beispiel, also es wird so sein, ich werde eine Handvoll sogenannter Masterclasses machen. Das sind also kleine Programme, die bestehen vermutlich, ich sage jetzt mal, aus 3x1 Stunde. Mhm. Also online, also Video. Wir reden ja immer nur online Video. Und dann wird es darauf aufbauend 7 Programme geben, die deutlich mehr in die Tiefe gehen. Und da werden wir immer über ein spezielles Thema sprechen oder ich werde über ein spezielles Thema sprechen. Und da gibt es zum Beispiel eine Masterclass, die nennt sich The Inner CEO. Also es geht um, also es ist ja nicht so, ich bin jetzt CEO, Geschäftsführer. Ich kenne so viele Menschen, denen ist das ganz wichtig, die stellen sich vor, die rufen irgendwo an, ja, mein Name ist Meier, Geschäftsführer da und davon. Das spielt doch keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Entweder strahle ich das aus, aber nicht, dass ich so ausstrahle, so ich mache euch alle fertig, weil ich bin ja hier irgendwie CEO, sondern entweder strahle ich das einfach aus oder nicht. Aber wenn ich, und da bin ich wieder bei dem, was ich gerade sagte, und ich will mich ja auch nicht wiederholen, aber ich darf es nicht auf ein Podest stellen. Es geht ja um dieses Inner CEO. Also wie führe ich mich denn erstmal selber, damit ich überhaupt andere Menschen führen kann? Und führen ist auch schon wieder so ein Begriff, der passt eigentlich gar nicht, weil es ist ja mehr eine Begleitung, weil die Zeiten haben sich geändert. Wir haben Themen wie New Work. Ich kenne Menschen, die schreiben ständig New Work oben drüber, dass sie ja die New Work-Päpste sind und alles ganz toll machen Schulungen und diesen ganzen Blödsinn. Aber in ihrem eigenen Unternehmen kriegen sie es nicht geschissen, Fluktuationen in den Griff zu kriegen und die Menschen kündigen, weil sie sich nicht wohlfühlen. Dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ich mache New Work.
Ja, nicht nur im Außen, sondern ich denke mir manchmal auch im Innen, ja, wenn ich mich selber nicht gut begleiten kann.
Wenn ich den ganzen Tag...
Das fängt ja auf der körperlichen Ebene an.
So, wenn ich als Unternehmer, stehe ich immer irgendwo im Fokus.
Ja.
Jeder guckt, ob es ein Lieferant ist, ob der Kunde ist, ob es der Mitarbeiter ist. Jeder guckt, was du machst. Die Leute beobachten ganz genau, was du machst.
Ja.
So, und wenn ich mit einer negativen Energie unterwegs bin, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich rummotze, wenn ich ständig, du kommst morgens schon rein und so, ohne dass ich es womöglich selber merke, wie strahle ich aus und ich bleibe jetzt leider wieder dabei, wie führe ich denn dann, ja? Wie begleite ich denn dann Menschen, wenn ich das vorlebe? Chef ist wieder schlecht drauf heute, ja, ist Montagmorgen oder sonst irgendwas.
Ja, ist so. Wenn ich kriegst ja einen Haufen schlechte Energie.
So, und ich kann ja schlecht Menschen begleiten, das Beste abzurufen, wenn ich mit negativer Energie, sag ich mal, vorweggehe.
Ja.
Das funktioniert nicht. Wenn ich in negativer Energie bin, erreiche ich gar nichts. So, jetzt allerdings auch sagen, ich sage immer 80-20. 80% der Tage bin ich in guter Energie unterwegs. Wunderbar, an 20% bin ich es nicht. Was mache ich an diesen 20%? Ich mache nichts, wo ich irgendwie andere Menschen beeinflussen könnte. Ich halte mich einfach zurück. Ich bin scheiße drauf, fertig, aus. Das muss ich akzeptieren, dann geht der Druck daraus, am Morgen geht die Sonne wieder auf. Alles ist schön.
Ja, und ich habe 3 Tage Männer analysieren, ne?
So, ich habe 3 Tage Männerschnupfen gehabt, da war ich schlecht drauf, ja, weil ich einfach ungeduldiger Mensch bin, passt mir nicht und okay, aber gehe ich dann den Menschen hier um und sag, nee, was haben die gesagt? Geh nach Hause. Die haben mich nach Hause geschickt. Ja. Ich durfte nie arbeiten. Im eigenen Leben durfte nie arbeiten. So, und das ist nämlich das, was ich meine. Es geht um die innere Haltung. Und so haben wir eben das, was ich eben anbieten werde Zukunft, weil da steckt noch eine ganze Menge Arbeit drin. Also die Programme und Masterclass sind alle geschrieben, ist alles fertig. Was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Videoarbeit. Das sind so ungefähr 50 Stunden, die ich da produzieren darf.
Ja.
Netto. Ne? Und 50 Stunden wollen ja auch anständig sein. Und dafür zahlen Menschen Geld. Das ist ja nichts, was ich verschenke, weil es natürlich auch einen wahnsinnig hohen Gegenwert hat.
Ja.
Wenn ich mir vorstelle, du guckst dir ja Dinge an, du nimmst Sachen weg. Ist, also wenn man über Coaching oder Mentoring spricht, dann ist ja nicht so, dass die Zeit entscheidet darüber, ob ein Mentoring gut ist. Also ich habe jetzt 20 Mentorings irgendwie in Anspruch genommen. Das ist es nicht. Manchmal ist es einfach die Intensität. Und ich muss, also ich selber habe ja schon viel Geld für Mentorings ausgegeben. Und ich muss mir immer einen Mentor suchen, der, naja, der muss einfach weiter sein, weil sonst macht das ja gar keinen Sinn.
Nein.
Ne? Also so, ich muss jemanden haben, der da weiter ist. Und ich weiß, dass ich in ganz, ganz vielen Fällen deutlich weiter bin als viele Menschen, die ich da draußen kenne. Das Ding ist aber, die ich kenne, würden niemals sich einen Mentor nehmen. Weil die sagen, brauche ich nicht, läuft doch alles gut. Ist alles okay.
Ja, ja.
Ist alles okay, aber Dinge verändern sich. Das kann ganz schnell gehen, dass, ob es Corona ist, ob es meine falsche Entscheidung war, weshalb wir in der Riesenkrise sind. Habe auch immer gedacht, wird niemals passieren. Wird auch nie wieder passieren.
Nee.
Aber die Erfahrung musste ich halt einfach machen.
Ja.
Und für mich ist ganz wichtig, ich möchte diese Angebote geben. Wir reden also über 5 unterschiedliche Masterclass, wir reden über 7 Premium-Programme. Ich nenne die bewusst Premium-Programme, weil das unfassbar deeper Content ist. Und ja, ich hinterlasse auch etwas für die Nachwelt. Ja, es kostet auch Geld, natürlich.
Mhm.
Klar kostet das Geld, weil es eben auch sehr, sehr wertvoll ist. Aber ich hinterlasse auch etwas für die Nachwelt. Und es ist ein Content, der, wenn man jetzt mal immer beim Worst Case ist, der natürlich Unternehmen vor schlimmen Dingen bewahrt, der Mitarbeiter vor schlimmen Dingen bewahrt, der aber, wenn man mal positiv denkt, einfach auch dazu führen wird, dass du als Unternehmer erheblich entspannter bist, zufriedener bist und dadurch auch erfolgreicher bist, weil du anders ausstrahlst, du positionierst dich anders, du hast die Menschen anders um dich herum, du hast eben nicht die Söldner um dich herum. Manche Menschen gehen auch nicht mit, das ist einfach so. Und dann hast du eben die gleiche Situation, die ich hier habe, die ich in der Bank früher hatte, dass alle megamäßig viel Spaß miteinander haben, obwohl sie viel arbeiten. Und selbst wenn ein freier Tag ist, machen wir noch solche Sachen, wie wir zusammen in den Freizeitpark fahren und da auch noch den ganzen Tag miteinander.
Ja, das sind ja so
freiwillig.
Die meisten, ne? So, also tatsächlich in der Freizeit mit seinen Kollegen und Vorgesetzten auch noch etwas zu unternehmen. Das ist ja für die meisten Menschen, die jetzt zuhören oder zuschauen, absolut undenkbar immer noch.
Ja, ich kenne.
Es gibt es ja höchst selten,
ja,
dass sich tatsächlich das Leben im Prinzip nicht an der Stechuhr verabschiedet aus der Arbeitswelt, sondern tatsächlich so, wie ihr es lebt, tatsächlich ja auch zu einer Freizeitgestaltung erwachsen kann und ihr mega Spaß habt.
Ich kenne leider, muss ich sagen, ich kenne leider Unternehmen oder Unternehmer, die Freizeitveranstaltungen machen, die sagen ja, okay, freitagsabends, wir grillen jetzt mal eine Runde oder wir gehen bowlen oder sonst was. Und dann kommt vielleicht ein Drittel der Belegschaft. Und die dann sagen, oh, Thorsten, so einen Scheiß mache ich nicht mehr, weil kommt ja eh keiner. Ja, pack dich an die eigene Nase. Warum kommt denn keiner?
Ja.
Warum ist es so? Warum kommt denn keiner? Ja, es ist ja ein Symptom, wenn zu solchen Veranstaltungen keiner kommt, wo eine tiefe Ursache ist.
Ja, ja, logisch.
Und also schau dahin, warum kommt keiner? Genau. Wie führst du dich selber und wie gehst du mit den anderen Menschen um?
Ja.
Und dann schließt sich immer wieder dieser Kreis.
Ja?
Die meisten sagen dann aber zu mir, das ist nicht so einfach bei uns.
Ja, ja, früher hat man mal gesagt, da werde ich nicht für bezahlt, da gehe ich nicht hin.
Ja, genau. Ja,
es sei denn, es war eine Betriebsfestlichkeit, wo Anwesenheitspflicht war.
Genau.
Ja, dann bist du maximal so lange geblieben, wie du musstest. Ja, Essen und die Rede vom Chef und danach hast du dich vergründet. Ja,
wie gaga.
Das macht ja keinen Spaß.
Wie gaga. Also,
das kennen wir ja beide.
Ja, natürlich, aber betriebsfest mit Anwesenheitspflicht.
Ja.
Was ist denn für ein riesen Bullshit?
Ja.
Es ist ein Fest und da geht es
nicht. Selbst da wurde noch was zum Firmenwachstum erzählt.
Ja? Da gehe ich hin, weil ich da Bock drauf habe, weil ich Lust auf die Kollegen habe.
Ja.
Oder ich lasse das bleiben.
Ja.
Aber natürlich kenne ich auch, wie viele Veranstaltungen hatten wir und da musste man anschließend noch da irgendwie saufen. Ich habe teilweise, weil ich ja bei solchen Veranstaltungen nie Alkohol getrunken habe, immer, also auf jeder Firmenveranstaltung war ich stockennüchtern, auch auf Weihnachtsfeiern und so. Und da wurde gesoffen früher in der Bank ohne Ende. Und ich bin hingegangen, habe immer in der Location, war immer früh da, habe geguckt, wer ist dafür verantwortlich, wer hier die Getränke rausgibt. Dann bin ich da hingegangen, habe dem Kollegen Geld in die Hand gedrückt, also Trinkgeld, gesagt, pass auf, das ist Tipp für den heutigen Abend. Einen Deal haben wir beiden. Immer wenn ich zu dir komme und einen Weizen bestelle, machst du mir in ein Weizenglas ein alkoholfreies. Okay, das alles? Ich sage, das alles. Und dann habe ich ganzen Abend im Weizenglas, habe immer getrunken, immer ordentlich, 5, 6 Stück, hatte aber komplett 0,0 und konnte aber auch spielen, als wenn ich ein bisschen angeheitert war. Aber ich habe immer die volle Kontrolle behalten. Und das Schlimme ist, weil jetzt können ja viele sagen, ja, ey, du kannst einfach sagen, dass du nichts trinkst. Ja, natürlich, heute ist es ein bisschen anders.
Ja,
aber
früher war das nicht so.
Vor 15 Jahren war das eine ganz andere Nummer. Da bist du gedisst worden, auch von deiner Führungskraft, also von deiner eigenen Führungskraft musstest du dich montags beispielsweise rechtfertigen, wieso du denn an so einer Veranstaltung nicht wenigstens ein Glas Bier mittrinkst.
Ich kenne das auch tatsächlich, ne, dass bei sogenannten Veranstaltungen, wo dann auch das Prickelwässerchen ausgepackt wurde zum Anstoßen, wenn man dann gesagt hat, nee, ich möchte halt wirklich nur einen O-Saft mit nix. Ja, nicht halb und halb. Nee, ist halt, na, nix. Ja, also ich, ne, also dieses tatsächlich schräg anschauen, wenn man früher keinen Alkohol getrunken hat. Gott sei Dank ist das anders jetzt. Lass uns noch mal ganz kurz auf den Wert eingehen, weil wir nämlich tatsächlich sonst einen 4-Stunden-Podcast
machen. Ja, oh ja.
Der Wert dieser Masterclasses und Premium-Programme. Du hast eben gesagt, natürlich kostet das Geld. Ganz spontan fiel mir dazu ein, dass es natürlich einige Menschen gibt, die sagen, ja, natürlich will der Fühlmann wieder Geld damit verdienen. Auf der anderen Seite ist es auch in meiner Philosophie und in meiner Wahrheit so, dass ich glaube, dass Menschen, die wirklich tief gehen wollen, sowohl Männer als auch Frauen, und wirklich etwas für ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung tun möchten, sehr wohl bereit sind, diesen Wert solcher Programme, wie ich sie ja für die Frauen bereithalte und du jetzt dann in Zukunft auch für die Männer, tatsächlich noch mal etwas anderes machen mit dem Content, der gekauft wird. Ja, natürlich kann man sagen, okay, es ist all for free. Ja, du kannst ja natürlich irgendwo, was weiß ich, aus dem Netz tausende Videos angucken. Yeah. Gibt's auf YouTube mit Sicherheit mehr als 10 Hände voll, die du for free bekommen kannst. Die Frage ist, was passiert in unserem Bewusstsein damit?
Es ist ja nicht echt.
Das will ich jetzt mal gar nicht so dahinstellen. Ich glaube nur, dass wir eine gewisse Wertigkeit auch im Sinne von einem Invest, egal was ich investiere, ob ich jetzt ein Geld investiere oder ob ich eine bewusste Zeit investiere. Ja, das ist ja nicht was, was wir so nebenbei wie die Mucke im Auto mal verschnupfen.
So, das ist schon mal das, genau, das, was du sagst, ist ganz, ganz wichtig. Deshalb greife ich mal direkt auf. Nehmen wir mal an, du buchst dir ein Coaching für 100 Euro. Du sagst so einfach, du buchst jetzt 3 Stunden Masterclass irgendwo und das kostet 100 Euro. So, und dann verpasst du die zweite, weil du gerade in der Eisdiele sitzt. Dann sagst du, naja, okay, Pech gehabt. Ist gar nicht schlimm. Ergo, der Output, den du dann hast, der wird annähernd null sein, weil du arbeitest da gar nicht mit. So, jetzt buchst du dir eine Masterclass, die kostet 1000 Euro. Also ich überspitze jetzt mal, ne? So, jetzt buchst du dir die, boah, 1000 Euro, richtig viel Geld. Aber okay, ich mache mir das möglich, ich gucke mir diese Masterclass an. Du wirst dich vorbereiten, du wirst die ganz aktiv mitmachen, du wirst die nachbereiten, du wirst die Hausaufgaben aus diesen Masterclasses machen.
Und du wirst nicht in der Eisdiele sitzen,
ganz
während die Leute
den maximalen Effekt da rausholen willst. Du wirst reflektieren, du wirst dir das nach einem Monat nochmal anhören und du wirst sagen, boah, wow, weil du aus diesem Wert heraus hart an dir arbeiten möchtest.
Ja.
So, du kannst bei mir auch einen Monat Mentoring buchen. Das ist aber wirklich VIP. Das ist viel Arbeit für mich. Das ist viel mentale Arbeit für mich. Das Ding kostet dann 20.000 Euro. Dann gehen jetzt 99,999% der Menschen sagen, jetzt dreht er völlig durch. Okay, ist gar nicht schlimm. Du kannst, wenn du nach Singapur fliegen willst, kannst du Economy fliegen mit weiß ich nicht, mit Pegasus oder keine Ahnung, mit irgendwas. Du kannst aber auch mit Emirates fliegen oder mit Singapore Airlines und dann buchst du dir eine First-Class-Kabine. Die kostet dann 25.000 Euro und der normale Flug kostet meinetwegen 700 Euro. Beide bringen dich von A nach B. Mhm. Ist alles okay. Mhm. Ja. Und die First-Class-Kabinen sind immer ausgebucht. Komisch. Es gibt also die Menschen, die es kaufen. Brauchen die das? Nein, die wollen das. Das ist schon mal der erste Unterschied. Wenn du sagst, ich brauche ein Coaching, hast du ein Problem. Hier geht es aber nicht um Probleme, sondern hier geht es darum, ich will ein Coaching, weil ich will Next Level haben. Ich will einfach weiterkommen. Das muss man verstehen in der Sache. Es ist nicht 95%, ja, ich brauche mal ein Coaching. Wenn du ein Coaching brauchst, vergiss es, geh irgendwo anders hin. Was ich aber mache, die Masterclass und die Programme, die sind bewusst ein bisschen teurer, weil ich will gar nicht eine einzelne Masterclass oder ein einzelnes Programm verkaufen. Darum geht's gar nicht. Sondern wir werden mit unterschiedlichen Varianten arbeiten. Wir werden mit 3 Monats, 6 Monaten und 12 Monats kann man jetzt auch sagen, Programmen arbeiten, wo wir in der ständigen Verbindung sind, in der ständigen Connection sind, wo wir eine Telegram-Gruppe haben, die auch anonym ist, weil Männer wollen es lieber anonym haben. Ich weiß das bei mir selber. Ich habe keinen Bock auf eine Gruppe, wo 20, 30, 50 andere Menschen sind und jeder sieht, ach, das ist der und das ist der. Habe ich keinen Bock drauf, will ich auch nicht das andere machen. Also wir machen eine anonyme Telegram-Gruppe und da sind wir ständig vernetzt, jeden Tag. Da gibt's jeden Tag einen Audioinhalt zu. Jeden Tag. Zusätzlich hast du on top alle Masterclass drin oder je nach Programm auch alle Premium-Programme. Und das ist dann deutlich günstiger. Warum mache ich das? Ich könnte ja auch sagen, ich verkaufe einfach nur die Videos und dann ist gut, habe ich ja viel weniger Arbeit mit. Weil ich wirklich will, dass die Menschen daran arbeiten und weil ich weiß, dass es gut ist.
Ja, und das ist ja genau das, wo wir begonnen haben. Wir beide und viele andere in unserem Feld, in unserer Blase mittlerweile, ja, weil wir ja auch im Privaten sehr viel über diese Veränderung in der Gesellschaft sprechen. Und wir ja auch im privaten Bereich wahrnehmen, dass sich die Blase um uns herum tatsächlich ja verändert hat im Laufe der letzten Jahre ganz speziell. Ne, angefangen mit dem, was wir alle kennen in der Gesellschaft, das große C, was über uns geschwebt hat, was wir heute ja manchmal sehr, sehr laut und bis zum Muskelkater im Zwerchfell weglachen, weil es einfach absolut abstrus ist, bis hin zu dem, was jetzt persönlich auch in deinem Business passiert ist, nämlich einfach auch mal eine Krisensituation durchgestanden. Es hat sich etwas verändert in der Gesellschaft und es hat sich etwas verändert in unserer privaten Blase. So, und das, was wir mitgeben oder das, was du jetzt speziell, weil heute geht es ja wirklich speziell um dich, in diesem Leadership-Mentoring, sage ich jetzt mal so, weitergibst, ist ja etwas, und das sagst du ja auch, du möchtest etwas für die Nachwelt tun. Das heißt, wir können aktiv über genau solche Bewusstseinswege langfristig gesehen in der Gesellschaft etwas verändern. Ja, das passiert nicht nur im familiären und im Freundschaftsbereich, weil ich es in meiner Blase so lebe und sich entweder die Menschen von mir verabschieden, weil sie mit mir nicht mehr klarkommen, oder aber ich andere anziehe, die dann in meinem privaten Bereich sind, sondern es geht auch auf der Business-Ebene. Ja? Und jemand, der sich anschließt in ein solches Leadership-Mentoring bei dir als Mann, weil er eben halt genau führen und begleiten möchte und eben halt genau das tun möchte, nämlich die Menschen so zu begleiten, dass sich auch in deren Feld etwas verändert, ja. Das zieht Kreise, ja. Und ich sehe es im familiären Bereich tatsächlich an deinem Sohn, ja. Da wächst ein junger Mann ran, der wirklich ein, tatsächlich ein großes Vorbild hat. Ja, das sehe ich einfach so. Und welcher Sohn in unserer Generation und in vorherigen Generationen kann das denn sagen von seiner Vaterfigur? Das ist ja extrem selten. Also ich kenne es tatsächlich aus der Mutter-Tochter-Beziehung, aber ich kenne es auch aus der Vater-Sohn-Beziehung. Und das ist das, was wir leben. Und das ist das, was du vorlebst. Ja. Und wenn du das nicht nur für deinen Sohn vorlebst, sondern auch für die Menschen, die du dort draußen begleitest, die jetzt in Führungspositionen sind oder mal in Führungspositionen kommen möchten. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass du diese Menschen abholst, die jetzt in Führungspositionen sind und umdenken wollen, sondern ich glaube tatsächlich, und das ist etwas, was ich total spannend finde, auch miterleben zu dürfen, die jungen Männer abzuholen. Ja, die jetzt zum Beispiel wie dein Sohn oder vielleicht auch etwas älter noch so mit Anfang 20 da sind. Oder eben halt, wenn ich jetzt hier speziell im Haus der Getreuen, um hier wieder an unseren Punkt zurückzukommen. Ne, du hast unten einen unfassbaren Koch am Start, ja, der noch nicht einmal 30 ist.
Ja,
ja, der ist Mitte, Ende 20.
Genau.
Ja, und der wird sowas von supported durch dich. Der bekommt nämlich genau das.
Ja, im Grunde kriegt ja 100.000 Euro Mentoring jedes Jahr kostenlos obendrauf.
Ja, ja, that's it. That's it. Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Ja, und genau. Ich, und der hat einfach maximal Bock, das zu tun und das auszuleben, weil er es kann. Ja, und dem so etwas mitzugeben. Und ja, ich finde es großartig.
Also es geht nicht, genau das vielleicht noch ganz kurz, es geht ja nicht darum, dass es nur krisengebeutelte Unternehmer sein dürfen, die, sag ich mal, diese Dinge buchen bei mir, sondern es hat ja mit Krise gar nichts zu tun. Es geht immer darum, wenn ich als Unternehmer oder als künftiger Unternehmer oder als Führungskraft oder als Mann, spielt ja auch keine Rolle, manchmal sind es ja auch private Dinge, einfach eine Veränderung wünsche. Das kann so eine einfache Sache sein, wie ja, ich verdiene jetzt gerade mit meiner Selbstständigkeit 5.000 Euro jeden Monat, ich will aber 50.000 haben. Da muss ich Dinge verändern. Aber der Anfang ist immer, ich will, nicht ich muss. Wenn er sagt, ich muss doppelt so viel Geld verdienen, ist ganz schlecht.
Nee.
Den Glaubenssatz muss man als allererstes killen, weil Geld fließt dann nur dahin, wo es erwünscht ist und nicht, wo es hin muss. Ja. Also ich will mehr. Ich will zufriedener sein. Ich will glücklichere Mitarbeiter haben. Ich will Gutes tun. Ich will gutes Karma schaffen. Ich will einfach mehr im Fluss sein. Es soll sich nicht mehr so needy anfühlen.
Danke.
Solche Dinge. Darum geht es. Und wenn ich das tatsächlich, und von man selber nimmt das vielleicht nie so richtig wahr, aber wenn ich das geschafft habe, bei meinem Sohnemann zu wecken, dass er mich auch als Vorbild sieht, dann glaube ich, darf ich da schon stolz drauf sein.
Darfst du ganz sicher. Und mein letztes Wort ist hier als Frau tatsächlich an die Jungs da draußen, wenn ihr Bock habt, Häuptling zu sein, wenn ihr Bock habt, auch Pharao zu werden. Spannenderweise werde ich gerade ganz emotional. Wenn du Bock hast, wirklich Häuptling zu werden, ja, oder Pharao oder, keine Ahnung, König,
nenn es,
was wir auch, nenn es einfach, wie du willst. Wenn du dich berufen fühlst, dann tu es. Ja, nimm dir das Recht, den Thron zu besteigen und mach es. Ich danke dir für dieses tiefe Gespräch. Vielen Dank für dein Vertrauen, dass ich dieses Mikro hier heute führen durfte. Ich bin gespannt, was hier noch auf mich wartet in diesem Podcast.
Vielen Dank. Ich danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Sehr schön.
Das war eine weitere Folge von GastroCast. All in, no fear, Geschichten echter Macher. Wenn dir die Episode gefallen hat, lass uns eine Bewertung da. Folge dem Podcast und teile ihn mit anderen Machern da draußen. Bleib mutig, bleib dran und denk dran, Erfolg ist eine Entscheidung. Bis zur nächsten Folge.